Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Und heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich. Ich durfte vor ein paar Tagen mit einer wunderbaren Autorin sprechen. Das Interview, das wirst du gleich hören. Ich möchte dir noch nicht zu viel verraten, aber vorab habe ich uns beiden natürlich einen Tee kredenzt. Warte. Ja, das ist lecker. Das ist ein schöner Minztee. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Interview.
Hallo, lieber Ben. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Mein Name ist Anja Weinberger. Ich bin Flötistin und Autorin und lebe in der Nähe von Nürnberg, also im Süden Deutschlands. Ich habe Musik, aber auch Musikwissenschaft und Kunstgeschichte studiert, mache hauptsächlich Kammermusik in unterschiedlichsten Besetzungen, unterrichte Schüler aller Altersgruppen und schreibe über Musik, Kunst und Kultur im Allgemeinen. Meistens sind das dann Essays und wir beim Leiermann, das ist der Verlag, für den ich schreibe, nennen diese Essays dann meistens Kulturgeschichten.
Sehr schön. Ja, das ist mal was ganz anderes. Ich habe jetzt schon mit ein paar wunderbaren AutorInnen sprechen dürfen und da war es primär so, dass die Romane, Fantasy-Geschichten oder Ähnliches geschrieben haben. Aber du hast, nebst deinen Essays, hast du ja auch noch was anderes geschrieben. Magst du darüber etwas erzählen und generell, was vielleicht dein Schreibgenre überhaupt ist?
Ja, wie gesagt, ich schreibe hauptsächlich Essays, also kurze Texte über die unterschiedlichsten Themen. Dass daraus dann Bücher entstehen können, ist ja klar, aber das hat tatsächlich mit der Welt der Romane überhaupt nichts zu tun.
Stimmt, ja. Aber ein spannendes Werk, was ich bei dir auf der Homepage gesehen habe, das ist, sind, glaube ich, auch Essays, wo es in ein Werk gekommen ist, sind diese Frauengeschichten, die du geschrieben hast. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie das Werk, genau, Frauengeschichten, Kulturgeschichten aus Kunst und Musik. Das ist, magst du etwas darüber erzählen?
Ja, das war mein drittes Buch beim Leiermann. Und das kam auf recht verschlungenen Pfaden zustande, denn ich habe ja Musik studiert, also ich bin Flötistin und während meines Studiums kam es mir schon damals seltsam vor, dass es so wenig Musik von Komponistinnen gibt. Bis ich Mitte 20 war, würde ich sagen, kannte ich genau zwei Komponistinnen und das waren Cécile Chaminade und Anna Amalia von Preußen. Die eine, Cécile Chaminade, hat ein wunderschönes Concertino für Flöte und Orchester komponiert und die andere, Anna Amalia von Preußen, eine Barocksonate, die auch sehr häufig gespielt wurde. Aber das war es damals auch schon. Als ich dann gegen Ende meines Studiums anfing, mich besonders für französische Musik zu interessieren, da lernte ich dann noch die Komponistin Germaine Taillefer kennen. Aber mehr gab es in meiner Welt bis dahin nicht. Und das ging nicht nur mir so, das war einfach so. Es gibt vor allem Komponisten. Oder es gab damals vor allem Komponisten, wobei mir schon damals klar war, dass es nicht daran lag, dass Frauen nicht komponiert haben, sondern dass sie einfach nicht verlegt wurden. Die kamen nirgends vor. Ich wurde dann vor mehreren Jahren von der Monacensia in München eingeladen, bei einer großen Blockparade mitzumachen. Die hieß damals Female Heritage, was so viel heißt wie das Erbe der Frauen. Und Da habe ich dann einen sehr ausführlichen Text über Komponistinnen im Frankreich der vorletzten Jahrhundertwende geschrieben. Das war für mich so die Initialzündung, mehr über Komponistinnen nachzudenken. Und in der Folgezeit habe ich dann immer mehr nach ihnen gesucht und wurde auch wirklich schnell fündig. Und immer wenn ich dann wieder eine für mich entdeckt hatte, habe ich einen Blogtext für den Kulturblog Der Leiermann geschrieben. Das ist also diese Kulturplattform, bei der ich sehr viel mitarbeite. Und irgendwann hat mich dann der Chef von dieser Kulturplattform, der Thomas Stiegler, gefragt, ob ich daraus nicht ein Buch machen wollen würde, aus diesen vielen Texten. Wir haben uns dann entschieden, das Buch ein bisschen breiter zu fächern. Und so sind in diesem Buch nun über 50 Frauen versammelt, die Musikerinnen sind, aber auch Künstlerinnen, Fotografinnen, Keramikkünstlerinnen und auch viele Frauen, die in der Kulturszene als Unterstützerinnen sozusagen vorkommen. Also das war sehr interessant. Da denke ich zuallererst an Agnes Dürer. Ohne die zum Beispiel der große Renaissance-Maler Albrecht Dürer niemals zu so großer Bekanntheit gekommen wäre. Und ähnlich ist es mit Anna Magdalena Bach, das ist die Ehefrau von Johann Sebastian Bach. Die hat auch viel dazu beigetragen, dass Bachs Werke so bekannt werden konnten. Und viele Jahre später, schon näher an unserer Zeit, waren das Peggy Guggenheim zum Beispiel oder Misia Sert oder auch Julie Manet. Und die alle kommen in diesem Buch vor. Hat sich sehr schnell gefüllt, das Buch. Und am Ende musste ich sogar schmerzlicherweise ein paar ganz interessante Damen streichen, einfach weil es sonst so viel geworden wäre. Und eventuell gibt es irgendwann mal einen zweiten Band.
Es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich habe mir vorhin noch mal den, es gibt einen Auszug von deinem Werk auf dem auf der Verlagsseite. Verlinke ich auch nachher noch für alle, so eine Leseprobe. Und da habe ich mir auch noch ein bisschen mal was zu durchgelesen. Also du hast einen sehr angenehmen Schreibstil. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Man wird so mitgenommen. Also du schreibst nicht über die Menschen, so nach dem Motto, ich habe die jetzt gefunden, sondern erklärst deren Geschichte, als ob du ja ein bisschen so wie eine beobachtende Freundin bist, die im Endeffekt einfach erzählt, so, ich habe da jemanden kennengelernt, bei der ist das so und so passiert und das war im Hintergrund so und die ganze Geschichte wird ganz charmant erzählt. Das ist ein sehr angenehmer Schreibstil, muss ich sagen.
Was ich einfach möchte, ist, dass das Ganze so zu lesen ist, dass man sich nicht überfordert fühlt. Mhm. Also ich möchte auf jeden Fall aus meiner Sicht der Musikerin quasi einen Schritt zurücktreten und das so erzählen, dass es auch jemand, der vorher da noch nie damit zu tun hatte, gerne hört und sich auch dafür interessiert.
Also das ist... Finde ich sehr gut. Mir ist da tatsächlich gleich, ich muss mal ganz kurz hier den passenden Link dazu aufmachen, ist mir tatsächlich das am Anfang schon aufgefallen. Jetzt habe ich den Namen der Dame, genau, Emily Meyer. Du hast es mit dem Titel Die weibliche Beethoven, der weibliche Beethoven, so rum hast du es überschrieben. Und wie du das aufgebaut hast, das fand ich sehr charmant. Und Danke dir. Macht auf jeden Fall Laune zu lesen. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass in der Leseprobe es genau am spannenden Teil dann aufhört.
Naja.
Es ist gut gemacht auf jeden Fall. Bei mir hat es gewirkt, dass ich auf jeden Fall mit demnächst mal ein Buch von dir besorgen muss, weil ich auf jeden Fall wissen will, wie es weitergeht. Das war sehr interessant. Und was du auch davor auch angesprochen hast, dass so viele Frauen ja scheinbar verschwunden sind, beziehungsweise im Endeffekt wie in der gesamten Geschichte unterdrückt worden sind und gar nicht zu Wort gekommen bist. Das ist dann umso schöner, dass es dann so Menschen wie dich gibt, die diesen Frauen im wahrsten des Wortes wieder eine Stimme geben.
Das ist jetzt im Moment ja ein Zug, auf den viele aufspringen. Das ist super. Mhm. Los ging es ja mit der Entdeckung der Frauen schon vor mehreren Jahrzehnten. Die Frauenbewegung hat damit schon angefangen. Die hat als erste Komponistin Mel Bonnie wiederentdeckt sozusagen und dann auch dafür gesorgt, dass die Werke eingespielt werden, also dass man die auch hören kann, dass Noten gedruckt werden, dass man sie also kaufen kann und so weiter. Denn tatsächlich ist das so, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, Frauen wurden quasi aktiv vergessen, falls es dieses Wort geben kann. Ne?
Ja.
Die waren häufig zu Lebzeiten genauso berühmt und die Menschen haben sich genauso für sie interessiert wie für ihre männlichen Kollegen. Aber sobald sie dann gestorben waren, wurden sie verdrängt. Sie kamen in kein Lexikon, sie wurden nicht weiter besprochen und so weiter. Also die Rezeption hat einfach gefehlt. Und so gehen diese Geschichten natürlich verloren. Bewusst, würde ich sagen, denn in den großen Verlagen saßen vorne dran Männer.
Mhm.
In den großen Zeitungen saßen vorne Männer. Egal wo, es waren immer Männer, die die Hauptaufgabe da erfüllt haben. Und die haben sich Konkurrenz natürlich nicht aktiv ins Haus geholt. Ganz im Gegenteil, die haben die Konkurrenz aktiv auf die Seite geschoben eben. Ne?
Das ja, ist bedauernswert.
Ja.
Das ist, wird sich mir auch, glaube ich, nie erschließen, warum, weil im Endeffekt ja auch ein männlicher Komponist, männlicher Musiker, wenn er eine gewisse Leidenschaft für seine Kunst hat, dann kann dieser Mensch doch nur davon profitieren, wenn es dann noch eine andere Person gibt, die vielleicht noch, die dann irgendwie herausgefunden hat, wenn ich die Komposition so und so mache oder wenn ich das so darstelle, dann kann man doch davon lernen, gemeinsam besser werden, gemeinsam partizipieren, gemeinsam stärker werden und die Kunst in den Mittelpunkt rücken und im Endeffekt sich selbst dadurch schon, die auch davon, vielleicht bin ich ja noch naiv, aber gut.
Das sagst du was Wahres, klar. Ja, so ist das und da gibt es ein gutes Beispiel dafür, dass es auch mal so gewesen ist. Es gab in Frankreich ein Schwesternpaar, das waren Lili und Nadia Boulanger, beide großartige Komponistinnen und Pianistinnen. Lili Boulanger ist sehr, sehr jung verstorben und ihre Schwester Nadia wurde sehr alt und die hat, ich würde sagen, 2 bis 3 Generationen Komponisten an dem Conservatoire de Paris unterrichtet und war zu ihrer Zeit sehr, sehr angesehen. Sie war zum Beispiel Kompositionslehrerin von Piazzolla, also von dem großen Tango-Komponisten.
Wow.
Na, genau, und hat eben ihre Schüler auf ihre Art komponieren lassen. Also sie hat nicht ihren Stil über die Schüler drüber gestülpt, sondern hat in jedem Schüler das Besondere entdeckt und aus ihm herausgekitzelt. Das war ihr Talent. Das ist eventuell was, das Frauen besser können als Männer. Dieses Einfühlungsvermögen besitzen, eventuell, sage ich jetzt mal. Und das hat sie gemacht. Sie war weltberühmt zu ihrer Zeit. Die ganze Musikwelt wollte da studieren. Heutzutage kennen nur Spezialisten sie.
Das ist traurig. Das ist beschämend. Ja, und leider trifft das ja nicht nur auf die auf den musischen Bereich zu, sondern im Endeffekt überall. Die ja, es ist eine bedauernswerte Welt und wie einfach könnte, oder einfach ist das falsche Wort, aber wie entspannt und wie fortgeschritten könnte die Welt im Endeffekt sein, wenn wir nicht Geschlechter diskriminieren vorgegangen wären.
Na klar, natürlich. Das,
ja, klar. Es ist schade. Es ist sehr, sehr schade. Und ich hoffe, dass da irgendwie nahe Zukunft, dass der Drive doch eher in die Richtung geht, alle Geschlechter zu akzeptieren und kein Wissen zu unterdrücken, wäre wünschenswert.
Auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auf jeden Fall in der Musik und in der Kunst, da wo ich mich also viel bewege in diesen Sphären, da geht es momentan in diese Richtung. Es scheint gerade in zu sein, Frauen zu entdecken. Wenn du in die großen Museen gehst, überall hängen plötzlich Kunstwerke von Frauen zwischen den Kunstwerken der Männer. Egal, wo du bist, ob du in München in die neue Pinakothek gehst oder auch in Hamburg in die Kunsthalle, wo auch immer, plötzlich tauchen da Werke von Frauen auf, die die Museen ja schon lange besitzen müssen.
Stimmt.
Nur so können sie sie ja jetzt ausstellen. Und das ist im Augenblick einfach schick, das zu machen, aber das ist natürlich super, dass es so ist. Ne? Ich freue mich da sehr und finde es toll.
Hoffen wir, dass das nicht nur eine Modeerscheinung bleibt, sondern dass das Normalität wird.
Genau, und das wird so sein, denn die Frauen sind ja jetzt unterdessen auch an Stellen vertreten, wo sie das früher noch nicht waren. Also es gibt unterdessen viele Museumsdirektorinnen, es gibt viele Dirigentinnen, es gibt Konzertveranstalterinnen und die werden schon dafür sorgen, dass das nicht wieder in die andere Richtung geht.
Schön. Kommen wir jetzt mal zu deinen Büchern zurück. Wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen? Weil du bist ja von Haus aus, bist du Musikerin, Flötistin. Du bist Diplom-Musikerin und Diplom-Musikpädagogin, wenn ich das so richtig gelesen habe. Wie bist du dann überhaupt zum Schreiben gekommen? Schreiben gehört zu deiner Arbeit wahrscheinlich dazu. Wie ist das bei dir entstanden?
Ja, sagen wir mal so, ich gehöre zu den Fällen, für die Corona eine Chance geboten hat. Als damals die Corona-Pandemie übers Land gerollt ist, war das für uns Musiker natürlich, wie für viele andere auch, eine Katastrophe. Ich konnte nicht mehr unterrichten. Alle Konzerte, die schon lange im Vorfeld geplant waren und mit viel Mühe auf die Beine gestellt wurden, waren von einem Tag auf den anderen weg. Und da habe ich mich erinnert, dass schon Jahre vorher sich mal der Leiermann, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, an mich gewendet hat und gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, ein bisschen zu schreiben für den Leiermann-Blog, über die Flöte vielleicht oder über Musik. Ich habe dann angefragt, ob noch Interesse besteht, war mir eigentlich ziemlich sicher, dass gesagt wird, nö, tut uns leid, wir haben da jetzt schon jemanden. Aber der Thomas Stiegler, der also das ganze Projekt stemmt, hat sich gefreut und hat sofort gesagt, ja, mach einfach mal. Mach mal, was du möchtest. Schreib einfach mal drauf los. Und das war für mich natürlich ein Riesenglück. Ich habe dann von dem Tag an Tag und Nacht geschrieben. Das hat mir viel Spaß gemacht. Wobei ich sagen muss, dass ich auch schon früher immer gerne mit dem Stift in der Hand unterwegs war. Also ich habe zum Beispiel immer gerne Programme geschrieben für unsere Konzerte oder auch mal kleine Einführungen für Konzerte oder so. Das habe ich schon immer gemacht, aber nie mit dem Gedanken, dass da was draus werden könnte. Und ja, am Ende des ersten Corona-Jahres ist dann mein erstes Buch fertig gewesen. So war das.
Genau. Okay. Sehr schön. Finde ich sehr, ja.
Das war toll. Also es war für mich so eine Chance. Da bin ich unendlich dankbar. Und hat sich dann eben auch gehalten. Also auch als Corona dann überstanden war und ich wieder zurück in mein normales Berufsleben konnte, war für mich sofort klar, das Schreiben, das muss bleiben.
Das ist schön, finde ich sehr, sehr gut. Und ja, dann, man merkt daran, Corona hatte nicht nur die schlimme Seite. Ja. Im Gegenteil, es hat uns viele schöne Sachen im Endeffekt auch gebracht. Also Hättest du, wenn es Corona nicht gegeben hätte, hättest du irgendwann so oder so schreiben wollen? Oder wäre das vielleicht irgendwann durch Zufall entstanden? Was glaubst du?
Kann ich schlecht beantworten. Auf jeden Fall ist es so, dass die Wochenarbeitszeit eines Musikers nicht bei 37,5 Stunden zu Ende ist. Ich würde sagen, 37,5 Stunden habe ich am Mittwoch oder so erreicht.
Wow.
Ich habe auch viele Schüler. Ich arbeite bei Verlagen ein bisschen mit, also bei Musikverlagen. Da gibt es immer was zu tun. Also ich langweile mich nicht oder ich habe mich nie gelangweilt. Insofern habe ich schon immer gedacht, ach, wenn das mit der Musik mal weniger wird, weil ich nicht mehr so kann, Na, irgendwann wird man ja älter, dann vielleicht, aber jetzt kam das eben schneller.
Ja, schön. Zum Glück für uns, würde ich mal behaupten.
Und ja, da- auch für mich. Also, wahnsinnig viel Spaß, weil ich da auch, und auch das war eben ein Effekt in der Corona-Zeit, mich endlich mal mit Sachen beschäftigen konnte, die schon immer im Hintergrund so mich interessiert haben, aber es war nie genug Zeit, sich da mal einzulesen. Und jetzt hatte ich die Möglichkeit, mich mal in den Instrumentenbau ein bisschen mehr einzulesen, in die einzelnen Ländergeschichten innerhalb der Musikwissenschaft und solche Dinge. Also das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und mir selber auch viel Wissen bereitet. Ne?
Schön, das ist gut. Ja. Da komme ich dann zu einer Frage dazu. Wie bist du denn bei der Recherche vorgegangen? Weil du konntest ja schlecht während der Corona-Zeit in Bibliotheken gehen. Natürlich übers Internet kann man viele Sachen beziehen. Wie bist du da vorgegangen?
Also die ersten beiden Bücher, die ich geschrieben habe, das war ja das Buch über die Flöte, das heißt Kulturgeschichten nicht nur für Flötisten. Und mein zweites Buch, das heißt meine französischen Kulturgeschichten. Für diese beiden Bücher habe ich so gut wie gar nicht recherchiert. Da habe ich einfach nur das, was sich in diesen vielen Jahren der Arbeit in meinem Kopf angesammelt hat, rausgeschrieben.
Wow.
Da war wenig Recherche nötig. Also es gab noch so Kleinigkeiten, Jahreszahlen und so, die ich noch genauer brauchte. Aber ansonsten habe ich einfach alles rausgeschrieben, was schon da war. Das hat sich aber bei dem Frauenbuch, also bei den Frauengeschichten, geändert. Da musste ich dann viel recherchieren. Das war aber auch nach Corona.
Bist du da klassisch vorgegangen, hast quasi deine meiste Zeit in Bibliotheken verbracht oder bist du da auch anders vorangegangen?
Sagen wir mal so, also wer eins meiner Bücher gelesen hat, der wird feststellen, dass das sehr persönliche Bücher sind. Das sind keine klassischen Biografien, sondern ich gehe an jedes Leben, das sich mir da öffnet, aus irgendeiner persönlichen Perspektive heran. Da denke ich aber nicht vorher drüber nach oder überlege mir, wie ich das gerne machen würde, sondern das ergibt sich einfach durch Zufall. Und ich habe auch nicht aktiv nach Künstlerinnen oder Musikerinnen gesucht, sondern die sind mir so über den Weg gestolpert. Also das, was mir entgegenkam, das habe ich dann einfach aufgenommen und habe daraus was gemacht. Ich habe eine neue Komponistin durch Zufall in einem Konzert kennengelernt und dachte mir, Mensch, das gefällt mir. Oder ich war mal wieder in Bayreuth, das ist ja nicht so weit weg hier von meinem Lebensbereich, und habe mich plötzlich daran erinnert, dass es ja die beiden Preußenprinzessinnen Wilhelmine und Anna Amalia von Preußen gab. Da hat eine nach Bayreuth geheiratet und hat also diesen prachtvollen Barock plötzlich in Bayreuth ausgebreitet. Und das wollte ich dann genauer wissen. Und so ist es auch mit Künstlerinnen. Oder ich mache morgens meinen Schrank auf und hole mir eine Tasse raus und denke mir, Mensch, diese blau-weiß gestreiften Tassen, das ist doch die Hedwig Bollhagen, die da vor 100 Jahren, grob gesagt, diese Keramikwerkstätten gegründet hat. Da könnte man doch auch mal genauer hinschauen. Und so ist das einfach entstanden.
Ah, schön. Das ist, ja, finde ich eine schöne Herangehensweise. So eine Art, ja, wie kann man vielleicht das, ich versuche gerade ein schönes Bild dafür zu formen. Im Endeffekt bist du eine natürliche Musikdetektivin oder Kunstdetektivin, die ja einfach so, sie beobachtet etwas, stellt sich die passende Frage dazu und geht dann tiefer rein, um dann festzustellen, oh, von diesen KünstlerInnen gab es einfach noch zu wenig Informationen in die Öffentlichkeit gedrungen. Ich möchte das ändern, ich möchte das mehr machen, ich möchte den Frauen, die da was Schönes geschaffen haben, den Platz bescheren, ja, den ihnen gehört. Das finde ich...
Genau, und es war aber dann schon so, dass auch das Augenmerk, also es war das Einzige, was ich versucht habe, auch als roten Faden durch das Buch zu ziehen, dass das Augenmerk auf der Frau liegt. Dass man nicht mehr sagt, zum Beispiel nur, Anna Magdalena Bach war die Ehefrau von Johann Sebastian Bach, sondern sie war Anna Magdalena Bach, eine tolle Sängerin, eine tolle Kopistin, eine, was sie eben alles gemacht hat. Mhm. Oder da gibt es viele Beispiele. Ne? Mhm. Das gibt viele Frauen, die immer tituliert werden als die Frau von, die Tochter von, die Schwester von, die Mutter von. Da kann man ja ganz weit in die Geschichte gehen. Und das habe ich einfach versucht zu ändern. Sie nicht immer in den Beziehungen zu ihren jeweiligen Männern oder Vätern oder Brüdern zu setzen, sondern ihr Leben einfach in den Vordergrund zu stellen.
Schön. Das ist, finde ich, ein so wichtige Herangehensweise, eine wichtige Unterscheidung im Endeffekt auch. Mhm. Weil,
kannst du laut sagen.
Ja, weil damit wird es auf den Punkt gebracht. Das sind eigenständige Frauen gewesen, die haben ein eigenständiges, respektables Leben geführt, nur weil sie irgendwelche Bekannten hatten oder irgendwelche in irgendwelchen Familienkonstellationen aufgewachsen sind und wo es irgendwelche berühmten männlichen Personen gegeben hat. Ja, das ist.
Ist aber halt leider in der Vergangenheit oft so gewesen, dass man Frauen über die Männer, die ihnen irgendwie zur Seite standen, definiert hat.
Ja. Ne? So schade. Ist so. Das ist. Du hast ja von deiner Arbeit, oder hast ja gesagt, dass bei dir nie Langeweile aufkommt. Wie schaffst du es denn, nebst deiner ganzen Tätigkeit, deinem riesen Berufsfeld im Endeffekt, dem du hast, diese ganzen Welten irgendwie zu kombinieren? Also wie schaffst du es, dich zu organisieren? Weil das ist ja schon was Beeindruckendes. Auf der einen Seite eine Flötistin zu sein, also eine Musikerin zu sein, auf der anderen Seite Autorin zu sein, dann aber auch eine Dozentin zu sein und dann noch in verschiedenen anderen Bereichen aktiv zu sein. Wie kriegst du das für dich unter einen Hut?
Ja, super Frage. Also ich versuche immer, den Stress rauszuhalten. Mein größtes Problem ist eigentlich fast immer, dass es mir passiert, dass ich das andere gerade gerne machen würde, wenn ich das eine machen muss. Mhm. Also zum Beispiel kurz vor Konzerten kann ich mich natürlich nicht aufs Schreiben verlegen, weil ich da üben muss, weil ich da proben muss, weil ich da was auch immer machen muss. Ne? Mhm. Aber manchmal habe ich ausgerechnet dann Lust oder irgendeine Idee. Das mache ich dann so, dass ich irgendwelche Stichpunkte aufschreibe und das dann halt lasse. Ne? Also dann muss einfach die Musik im Vordergrund stehen. Mhm. Manchmal ist es dann aber auch umgekehrt so, wenn ich eigentlich Zeit habe zum Schreiben, wie jetzt in den Sommerferien war es so, dann nehme ich mein Instrument gar nicht mit, wenn ich irgendwo hinfahre, wo es vielleicht mal anders ist als zu Hause. Und plötzlich sitze ich dann da, sagen wir mal, auf Amrum und denke, oh, jetzt würde ich aber gern üben. Das ist aber ein Luxusproblem. Ja. Also im Großen und Ganzen lassen sich die beiden Welten sehr, sehr gut verbinden, weil ich ja über das schreibe, was ich mache.
Ja, das stimmt. Das ist schön. Also schon spannend. Hast du denn, also wenn du jetzt am Schreiben bist, hast du dabei ein Ritual? Gibt es da etwas, wie du deinen Schreibprozess oder deine innere Muse quasi noch weiter, ja, weiter küsst im Endeffekt, dass dieser Flow vorangetrieben wird? Machst du da irgendwas Besonderes? Oder wie du vorhin schon so angedeutet, bist du so diese intuitive Schreiberin, dass es einfach rauskommt, ohne dass du dir da großartig Gedanken machen musst?
Sagen wir mal so, wenn jetzt jemand zu mir käme und sagt, du, ich brauche bis heute Abend das und das und das, da wäre ich der Falsche. Mhm. Das wäre für mich vermutlich unmöglich. Ich habe einmal unter Zeitdruck geschrieben, da gibt es ja im Reklamverlag jedes Jahr diesen Frauenkalender. Und da wurde ich mal gefragt, ob ich nicht den Musikpart übernehmen möchte. Habe ich natürlich gerne gemacht, aber das war zeitlich knapp und das fand ich unangenehm, ging aber trotzdem. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, schreibe ich nie, wenn ich nichts zu sagen habe. Also ich brauche es aufgeräumt, ordentlich um mich herum und es muss ruhig sein. Also wenn hier Kinder rumspringen oder mein Mann um mich rum unterwegs ist, das geht nicht. Ich brauche meine Ruhe. Mhm. Das ist aber auch schon alles.
Okay. Das ist ja zum Glück relativ relativ, ich würde sagen, in Anführungszeichen, relativ einfach zu realisieren.
Total einfach zu realisieren.
Schön.
Ja.
Das ist, finde ich schön. Ich habe mir bei der Recherche, bin ich auf deinen Flötenblog gestoßen. Wie gesagt, für alle, die zuhören, Links stehen auch in der Folgenbeschreibung drin. Und da hast du einen ganz, ganz schönen, charmanten Blog-Eintrag. Und zwar vom 27. September diesen Jahres. Du weißt, worauf ich anspiele. und zwar, da erzählst du von deiner neuen Freundin Luise. Magst du das einmal erzählen? Weil ich fand diese Geschichte, ich fand sie wirklich großartig.
Ich bin ja, wie schon öfter jetzt gesagt, Musikerin und habe hier auch um Nürnberg herum eine kleine Konzertreihe, die heißt Konzerte bei Kerzenschein. Und in dieser Reihe gibt es in jedem Jahr so 5, 6 oder 7 Konzerte. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie sich das ergibt. Wenn man mal nachrechnet, bedeutet das aber, dass zwischen den Konzerten immer viele Wochen vergehen bis zum nächsten. Und letztens war eben erst wieder ein Konzert, ein besonders schönes, in einer besonders schönen, kleinen, besonders akustisch und aber auch visuell schönen Kirche. Und nach dem Konzert, da habe ich schon meine Flöte geputzt und eingepackt, kam eine ältere Dame nach vorne, ganz klein und mit dickem Schal. Man hat nur ihre Nasenspitze gesehen über dem Schal und hatte ein Päckchen in der Hand und einen Strauß Blumen. Wunderschön gebunden, selber gebunden, so ein Wiesenblumenstrauß. Die mag ich am allerliebsten. Also aus kleinen Astern und also wunderschöne Sträußchen.
Schön.
Und sie hat sich gar nicht so richtig getraut, aber hat dann schon auch gemerkt, dass ich Zeit habe. Und dann kam sie also her und hat sich bedankt für das Konzert. Ich habe sie auch schon oft in den Konzerten gesehen und streckt mir also das Sträußchen entgegen und auch das kleine Päckchen und sagt, da wäre also ein kleines Tintenfässchen drin, denn sie würde sich so, so, so sehr freuen, wenn ich zwischen den Konzerten immer mal was schreiben könnte, weil ihr dauert das immer zu lang. Konzert. Und sie hat auch schon alle meine Bücher gelesen und von Buch zu Buch dauert es ja noch länger. Und sie dachte sich, so ein Tintenfässchen wäre da genau das richtige Geschenk. Vielleicht würde mir irgendwas dazu einfallen. Und ihr Vorschlag wäre, also die Dame, die ist locker Mitte 80, ihr Vorschlag wäre ein kleiner Block. Und da dachte ich, cool, das Vokabular ist vorhanden. Mhm. Und dann hat sie mir das eben auch erläutert, wie sie sich das vorstellt, dass das ja unmöglich sein kann, dass wir in Briefkontakt treten können oder so. Aber so ein Blog wäre doch was, da hätten auch andere was davon. Und dann dachte ich mir, hat sie recht. Denn die Blogbeiträge, die ich sonst immer schreibe, die sind ja sehr themengebunden. Mhm. Also da geht es um einen bestimmten Komponisten oder eine bestimmte Künstlerin, um eine bestimmte Epoche oder also es hat immer ein Thema. Das, was mich aber so bewegt, was man vielleicht auch mal unter die Leute bringen wollen würde, einfach nur Gedanken zur Musik oder so, die haben da keinen Platz in so einem Kulturblog, ne? Und deshalb habe ich jetzt beschlossen, einen eigenen kleinen Blog auf meiner Homepage aufzubauen. Der ist aber erst im Werden. Das sind jetzt im Moment gerade 2 Beiträge drauf, mehr noch nicht. Genau.
Ja. Du beschreibst deinen Blog auch mit einem ganz schönen Titel. Und zwar, ich zitiere einmal, es geht um Musik, um Zwischenmenschliches und bestimmt auch um völlig nebensächliche Gedankengänge aus meinem Musikerinnenkopf.
Genau.
Sehr, sehr charmant. Finde ich das sehr charmant auf den Punkt gebracht. Das ist so, man weiß gleich, worum geht es hier? Und auch im Endeffekt, dass du dich so in Teilen nicht komplett ernst nimmst. Also dieses Entspannte. Und das finde ich angenehm, weil es gibt genügend Blogs, würde ich mal behaupten, im Netz, die so eine, naja, fast schon snobbistische Art und Weise einfach an den Tag legen, wo man dann auch sagt, oh, ja, okay, gut, das lese ich mir einmal durch und dann nie wieder. Das ist
ja, naja, man muss ja auch ganz deutlich sagen, das Leben, das ich führe als Musikerin, das ist ja für viele Menschen ein unvorstellbares Leben. Also mir passiert das auch ganz oft, dass ich gefragt werde, ja, Frau Weinberger, ich weiß schon, Sie spielen Flöte, aber haben Sie auch noch einen richtigen Beruf? Das passiert ganz oft. Also sogar hier in der Nachbarschaft, würde ich sagen.
Okay.
Das ist vielen Leuten überhaupt nicht verständlich zu machen, dass man mit Musik sein Geld verdienen kann, dass man das studieren kann.
Was denken die denn? Also dass jeder so sinngemäß sich eine Flöte schnappt, da mal ein bisschen reinpustet und dann damit, ja, das soll ja. Okay.
Es ist ja leider auch kein geschützter Beruf. Es kann ja jeder, der selber Klavier spielt, zum Beispiel Klavierunterricht geben. Ja. Und ist dann seinem Schüler immer eine Woche voraus oder so. Ich will da jetzt niemanden schlecht machen, aber es ist tatsächlich problematisch. Ja.
Es ist traurig. Es ist traurig und man müsste doch eigentlich annehmen, wenn man sich einmal mit Musik beschäftigt hat, auf einfach nur mal versucht zu verstehen, wie Musikerinnen und Musiker etwas schaffen, was denn steht, dann merkt man, dass da viel mehr Energie hintersteckt, dass da viel mehr Aufwand hintersteckt, um sei es ein Instrument zu lernen und es dann auch zu können. Und das schafft man, ich würde mal behaupten, in den seltensten Fällen innerhalb eines Jahres. Vielleicht gibt es da Ausnahmen, aber ich glaube, der Gros der Menschen und der Musiker und Musikerinnen braucht schon ein bisschen länger dafür, um ein Instrument auf so einem Niveau zu spielen, dass man es A, auch erträgt, es zu hören und B, auch andere daran ja partizipieren zu lassen. Und wenn man das weiß, würde ich doch mal annehmen, dass man dann auch verstehen kann, dass man damit dann auch sein Geld verdient. Weil
na klar. Und das ist dann bei vielen Leuten natürlich auch so. Aber es gibt so viele Parallelwelten in unserer Welt. So viele Menschen, die überhaupt keinen Kontakt zur Musik haben. Also zur klassischen Musik, meine ich. Ne? Du musst ja, wenn du klassischer Musiker bist, musst du ein Instrument ja auf nochmal eine ganz andere Art beherrschen, als wenn du zum Beispiel Gitarre in einer Band spielst. Da kannst du mit 3 Akkorden schon viel bewegen. Und das ist super, aber wenn du klassischer Musiker bist, dann gibt es immer was zu üben. Also ich werde auch oft gefragt, sag mal, wie viel übst du denn? Und wenn ich darauf antworte, staunen alle. Dieser Satz, aber du kannst doch schon alles, der steht dann auch immer im Raum. Ne?
Ja.
Und dann bemühe ich immer den Vergleich zu Sportlern. Wenn Sportler keinen Sport mehr treiben, dann sind sie auch keine Sportler mehr.
Ja.
Also du musst immer dranbleiben. Wenn du nicht jeden Tag das Instrument spielst, dann geht das weg. Du kannst natürlich, so wie man Fahrradfahren nie verlernt, immer eine C-Dur-Tonleiter spielen und manche Sachen verlernst du vermutlich nie, aber diese schärferen Kurven oder Dinge, die eben mehr sind als nur der Anfang, die muss man üben und zwar täglich. Spätestens dann, wenn Eltern Kinder haben, die ein Instrument lernen sollen und bei mir können Kinder Flöte, aber auch Klavier lernen, dann ahnen die langsam, wie das so ist. Also die Eltern.
Ja. hast du denn dann auch festgestellt, dass die Eltern eine andere Form von Respekt der Musik gegenüber entwickeln? Oder ist das eher so eine, jetzt dauert das doch so lange? Oder was
gibt's ist alles. Okay. Das gibt es alles. Ich habe schon Eltern gehabt, die meinten, dass das mit der Dreiviertelstunde, die das Kind hier in der Woche bei mir ist, quasi per Osmose in das Kind eindringt oder so.
Schön.
Aber ich hatte auch schon Eltern, die dann selber unbedingt noch anfangen wollten, ein Instrument zu lernen. Also es gibt einfach alles. Alter. Meine Großmutter hat immer gesagt, der liebe Gott, der hat wirklich einen großen Tierpark, es gibt alles.
Ja. Schöne Aussage.
Ja. Ich auch.
Denke
ich oft dran.
Glaube ich. Wie bist du denn überhaupt zur Musik überhaupt gekommen? Also, und auch dein Instrument, was du ausgewählt hast. Es ist ja schon ich glaube, oder anders, wenn man klassischerweise Menschen fragt, was verbindet man mit klassischer Musik, dann würde ich tatsächlich mal annehmen, kommen halt solche Instrumente wie eine Geige und wie Klavier. Eine Flöte, würde ich behaupten, ist dann doch eher nachgerückt. Also aus meiner Empfindung, meiner Wahrnehmung heraus. Wie bist du denn zu dem Instrument gekommen?
Per Zufall. Ich komme aus keiner Musikerfamilie. Mhm. Mein Vater war Naturwissenschaftler, meine Mutter war Hausfrau, sehr kunstinteressiert und auch sehr musikinteressiert, beide. Aber der Beruf war unbekannt in meiner Familie, würde ich mal sagen. Ich war dann auf einem mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium und dort gab es einen Chor erstens mal, der sehr engagiert geleitet wurde von dem Musiklehrer. In dem habe ich auch von Anfang an mitgesungen und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es gab auch die Möglichkeit, dass man ein Instrument von der Schule zur Verfügung gestellt bekommt und dann da Musikunterricht haben kann. Mhm. Da gab es einen großen Schrank irgendwo im Musiksaal. Da lagen alle möglichen uralten Instrumente drin, Trompeten, Geigen. Und irgendwie war ich nicht der Erste, der da reingeguckt hat. Und dann war halt noch die Flöte übrig. Das war damals so. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich vielleicht auch zugegriffen hätte bei der Flöte, wenn ich die Auswahl gehabt hätte. Aber damals war das wirklich totaler Zufall. Aber von Anfang an, also von dem ersten Jahr an, wusste ich, dass das genau das richtige Instrument für mich war.
Schön. Ja, vielleicht war es Schicksal, so wenn man das so ein bisschen Pathos bezeichnen würde.
Kann sein. Ja. Wobei tatsächlich die Querflöte kein seltenes Instrument ist. Die meisten Kinder lernen ja im Kindergarten, das ist bis heute so, es war auch bei mir so, Blockflöte. Na, das kann ja jedes Kind lernen. Das ist ja ein ganz einfach zu erlernendes Instrument erstmal. Also der Anfang ist ja ganz leicht. Und wenn man da dann vielleicht 10 Jahre alt ist und überlegt, was denn jetzt, dann liegt die Querflöte sehr nah. Querflöte oder Klarinette ist dann eigentlich der klassische Weitergang.
Okay, ja gut, das stimmt. Ja, wenn ich überlege, dass bei mir ist scheinbar das musische Gehen oder generell die musische Begabung doch irgendwie vorbeigelaufen, dass ich bin an einem schönen Instrument wie der Tin Whistle, der bin ich leider gescheitert. Aber
das hat so viel auch mit Zufällen zu tun und auch mit guten Lehrern oder Menschen, die an deinem Wegesrand stehen. Manches ergibt sich einfach und auf jeden Fall kann ich sagen, unmusikalische Menschen gibt es eigentlich nicht. Es gibt höchstens Leute, denen der Spaß ausgetrieben worden ist und die einfach nicht wollen. Aber wenn jemand möchte, kann er Musik machen. Jeder kann singen. Er traut sich nur vielleicht nicht.
Stimmt. Ja, das ist eine, das, da ist, das ist was Wahres dran. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich Geige lernen möchte, weil ich das ein wunderschönes Instrument finde. Mal gucken, was die Zeit
zeigt. Naja, da sage ich jetzt auch noch einen Satz dazu.
Gerne.
Es gibt schon für jedes Instrument das ideale Zeitfenster. Und Streichinstrumente, das lernt man am besten einem 4-jährigen Kind.
Ach Mist. 4, 5, 6.
Die müssen so früh wie möglich mit diesem wirklich hochkomplexen Instrument anfangen. Da wird man als Erwachsener leider ziemlich frustriert rausgehen. Wenn du unbedingt Musik machen willst, dann lern Klavier spielen.
Okay.
Das Klavier steht vor dir, die Tasten sind da, du musst draufdrücken, das lässt sich noch realisieren. Aber, oder Saxophon ist zum Beispiel auch was für einen Späteinstieg. Da kommt schnell was raus. Geige ist wirklich einfach schwer zu lernen, wenn man älter ist als 10.
Ja, das bin ich leider schon seit ein paar Tagen. Aber gut. Genau. Gut zu wissen.
Ich will aber nicht sagen, dass es nicht geht. Also das möchte ich überhaupt nicht sagen. Nur wie weit man kommt, ist von meiner Seite aus gesehen recht leicht einzuschätzen. Mhm. Also es ist bei einem anderen Instrument vermutlich weiterzukommen als ausgerechnet bei der Geige.
Ja, das ist, ich habe so etwas fast befürchtet. Aber gut, mal schauen. Mal gucken, was die Zeit mit sich so bringt.
Genau.
Wie sieht das denn bei dir überhaupt aus? Bist du aktuell oder können wir von dir etwas Literarisches in nächster Zeit erwarten? Ist da irgendwas in der Mache?
Du meinst was Neues?
Irgendeine
neue Sache? Ich schreibe ja nicht nur meine eigenen Bücher, sondern auch an Sammelbänden mit, im Leiermann Verlag, aber auch mit anderen Autorengruppen. Und da arbeiten wir gerade an zwei interessanten Projekten. Da kann ich leider aber nichts dazu sagen.
Okay.
Ich selbst habe gerade auf dem Schirm ein Buch zu schreiben über die Stadt Nürnberg. Ich lebe ja in der Nähe von Nürnberg. Und in Nürnberg gibt es oder gab es auch sehr viele interessante Musiker, Künstler, Philologen, alles Mögliche. Viele Dinge, die man gar nicht so weiß, selbst wenn man hier schon lange lebt, sind da passiert in dieser Stadt. Pachelbel, der mit dem berühmten Kanon, war ja hier Kantor zum Beispiel. Maria Sibylle Merian, die Malerin, hat hier gelebt. Also sehr, sehr, sehr spannende Sachen. Und das würde ich gerne in so einer Art Balladen oder Spaziergänge oder sowas sollen das dann werden. Also Kulturgeschichten wiederum aus der Stadt Nürnberg.
Klingt sehr, sehr schön. Ich bin sehr gespannt, was wir noch von dir alles lesen werden, beziehungsweise auch hören werden. Ich habe mal auf YouTube mal geguckt. Man kann ja ein paar deiner Stücke tatsächlich dort hören. War sehr interessant, sehr angenehm zum Hören. Also
das meiste, was man da hören kann, stammt aus einem wirklich spannenden Projekt. Ich nehme mal an, dass du das meinst. Das Projekt heißt Vom Himmel hoch.
Genau, das richtig.
Ein Weihnachtsprojekt, das vor jetzt schon gut weit über 10 Jahren in mein Leben getreten ist. Auch per Zufall, wie vieles andere auch. Da hat mir, wenn wir noch Zeit haben, erzähle ich das kurz.
Gerne, gerne.
Da hat mir ein befreundeter Komponist einmal Variationen geschickt, handschriftlich. Wow. Variationen über das schöne alte Weihnachtslied Vom Himmel hoch, da komme ich her. Und hat gefragt, ob ich das nicht gerne uraufführen würde. Er hat das jetzt schon seit einem Jahr in der Schublade liegen und keiner mag spielen, ist einfach zu schwer. Und da hat er an mich gedacht, ob ich nicht Lust hätte. Und dann habe ich da reingeschaut und dachte, naja, mit der Hand geschrieben lässt sich schlecht lesen. Und Weihnachten, finde da mal das passende Programm. Flöte allein ist jetzt auch nicht so der Hingucker fürs Publikum, ne? Nur eine kleine Silberflöte. Und dann habe ich es eigentlich erstmal wieder auf die Seite gelegt. Ein Jahr später hat er mich angerufen und hat gefragt, sag mal, könntest du nicht mal, hättest du nicht Lust? Und so ging das noch 1-2 Jahre lang weiter, bis ich irgendwann dachte, also jetzt muss ich das wegbekommen, damit die liebe Seele Ruhe hat. Also einfach erledigt ist. Und habe mich dann erst mit dem Stück genauer beschäftigt und war dann so überrascht, wie toll das ist, dass du dieses bekannte Lied Vom Himmel hoch plötzlich noch so anders hören kannst. Und habe das dann in einem Weihnachtsgottesdienst hier bei uns in der Kirche gespielt und war mir eigentlich sicher, dass das Publikum danach kommt und sagt, ja, schon schön, aber mit Orgelbegleitung oder mit Cembalo oder wie auch immer, wäre es doch noch schöner gewesen. War aber nicht so. Die kamen alle und waren total begeistert, fanden das so schön und ich auch. Also mir hat es auch gut gefallen. Und dann habe ich Mut gefasst und habe 2 befreundete Komponistinnen und also einen Komponisten und eine Komponistin gefragt, ob sie nicht Lust hätten, was Ähnliches für mich zu schreiben. Und war mir 100% sicher, dass die sagen, ach Quatsch, das ist doch nichts. Also wir wollen doch nicht über was anderes komponieren. Wir wollen lieber unsere eigenen Sachen schreiben. Weit gefehlt. Beide sofort total begeistert. Haben sofort was komponiert für mich, diesmal mit dem Computer geschrieben, so dass es gut zu lesen war. Und dann hatte ich schon 3 Stücke. Ne? Und das war so schön. Und in der Folgezeit haben sich da dann sehr, sehr viele andere Komponisten angeschlossen. Wow. Unterdessen gibt es weit über 60 neue Kompositionen, die in 3 Sammelbänden unterdessen auch erschienen sind. Bei Canticus in Hamburg übrigens. Und daraus habe ich einiges eben ins Netz gestellt.
Genau. Sehr schön. Ja, ich habe noch 2 kleine Fragen habe ich noch an dich. Und zwar die eine Frage ist noch, hast du den Eindruck, dass die Menschen die weniger lesen, beziehungsweise auch in deinem Hauptgenre, im Endeffekt oder deiner Haupttätigkeit im musischen Bereich, dass mit der Musik, das oder mit der Kunst an sich, dass da ein bisschen stiefmütterlicher mit umgegangen wird, also dass es nicht mehr so präsent bei den Menschen ist?
Das sind jetzt zwei Aspekte, die ich getrennt beantworten Gerne. Muss. Mit der Musik gebe ich dir recht. Das hat momentan die Musik und die Kultur an sich hat einen schweren Stand im Augenblick. Mhm. Das hat auch einen finanziellen Aspekt. Und leider hat das auch mit Corona zu tun. Denn während der Corona-Pandemie hat die ganze Welt feststellen können, dass man alles auch umsonst im Netz finden kann. Warum also sollst du in ein Konzert gehen und viel Geld bezahlen, wenn du es auch umsonst auf YouTube hören kannst? Mhm. Das ist der eine Aspekt. Meine Antwort drauf wäre, dann muss man sich bemühen und Facetten herausarbeiten aus der Musik, die dann eben den Menschen wieder ansprechen. Ist aber ungleich mühsamer als vorher. Das ist das eine. Mhm. Der andere Teil der Frage, wie das mit dem Lesen ist, ich glaube nicht, dass die Menschen wenig lesen. Ich glaube, die lesen sehr viel. Aber sie lesen häufig das Falsche, würde ich jetzt mal ganz plakativ sagen. Mhm. Diese Wohlfühlliteratur nimmt einfach zu. Mhm. Die Regionalkrimis und die, was nicht auch alles da floriert, nimmt überhand. Da gibt es ja so wahnsinnig, wahnsinnig viel. Ja. Und kaum einer liest mehr die Klassiker, in denen aber die gute Sprache gelesen werden kann. Ich weiß nicht, ob unsere junge Generation jetzt noch Goethe und Schiller liest oder Rilke, Rilke-Gedichte zum Beispiel.
Stimmt.
Wäre schon cool, wenn sie das machen würden, denn dann würde es ihnen nämlich gefallen. Mhm. Aber sie kommen ja überhaupt nicht auf die Idee, das zu machen. Ich selber, da geht es mir so ähnlich wie mit der Musik, ich bin einfach eine Leseratte. Ich lese alles, was mir in die Finger kommt, schon immer seit meiner Kindheit. Ich habe alles gelesen. Also das ist auch heute so. Und ich lese mich auch heute durch alle Genres durch.
Schön.
Einzige, was mich nicht interessiert, ist so wirklich Naturwissenschaftliches. Also da muss schon was da sein, was ich jetzt unbedingt wissen will. Dann ja, aber na, du weißt vermutlich, was ich
habe. Ja. Okay, es ist traurig auf der einen Seite, dass die Menschen scheinbar wenig Gefallen an den Klassikern haben. Vielleicht ist es ja auch anstrengend, sich damit zu beschäftigen, weil natürlich die Klassiker haben eine andere Art, eine andere Sprache. Man muss sich mit Bandwurm setzen, muss man sich auseinandersetzen. Mit einer anderen Sprachmelodie muss man sich beschäftigen. Und man muss über die Dinge nachdenken. Und ich werde den Eindruck in vielen, vielen Punkten nicht los, wenn ich mit Menschen darüber spreche, dass das Nachdenken über Texte für einige anstrengend ist, fast schon eine körperliche Zerrissenheit darstellt, wie auch immer, aber auf jeden Fall, es bedeutet auf jeden Fall, sie müssen etwas tun und das gefällt einigen Menschen scheinbar nicht. Oder aber sie haben es auch nie beigebracht bekommen, denn...
Vermutlich eher das, schätze ich jetzt mal. Und da gilt jetzt das Gleiche, was ich auch vorhin schon zur Musik gesagt habe. Mit schlechten Lehrern kann einem auch etwas verdorben werden.
Ja.
Wenn du einen schlechten Deutschlehrer hattest, zum Beispiel an der Schule, der es nicht geschafft hat, dich mal für ein Rilke-Gedicht zu interessieren, zum Beispiel, ne? Mhm. Dann hat er dir vielleicht das fürs ganze Leben genommen. Schade. Also gute Lehrer braucht das Land. Und das wäre so wichtig und ist nicht so. Also es ist jetzt nicht ein großes Augenmerk der Politik, um da jetzt für mehr Zustrom und für bessere Ausbildung der Lehrer zu sorgen. Das ist wirklich schwierig.
Ja, es ist traurig. Wir verbauen uns damit so viel. Und ich habe mit sehr vielen jüngeren Menschen in meinem Leben bisher schon zusammenarbeiten dürfen. Und wenn man mit denen über Literatur spricht, dann ist es meistens Belletristik, was die dann kennen, wenn sie überhaupt lesen. Es ist ja per se nichts Verkehrtes daran, sie lesen überhaupt. Aber wenn man dann sagt so, verschieb doch mal den Fokus auf ein Werk, das man zu den Klassikern dazu zählt. So, dann merken diese Menschen, dass sie im Endeffekt nie richtig, richtig lesen gelernt haben, weil sie stoßen immer wieder auf Dinge, sie müssen sich damit auseinandersetzen. Und selbst wenn, solche Fälle hatte ich jetzt schon mehrfach, die diese Bücher mitnehmen in die Schule und dann ihre Lehrer und Lehrerinnen befragen, vermeintlich gebildetes, studiertes Personal, ob das erklärt werden kann, gemeinsam besprochen werden kann, dann kommt tatsächlich oftmals, das ist mir jetzt schon 2-3 Mal jetzt passiert, die Antwort von den Lehrern, dafür haben wir keine Zeit.
Genau, oder weil aber, es einen Lehrplan gibt. Ne?
Ja, es ist schade. Ja.
Total.
So, kommen wir zur allerletzten Frage. Und zwar, wo steht das kleine Tintenfässchen bei dir in der Wohnung?
Das steht auf meinem Schreibtisch neben meinem Metronom. Also das Metronom ist dieses Taktgerät, ja, ne? Dieses Rhythmusgerätchen, genau. Und neben dem Bücherstapel mit den Büchern, die ich gerade lese.
Sehr schön. Was liest du denn jetzt? Jetzt habe ich noch eine Frage. Was liest du denn aktuell?
Ich lese immer mindestens 2 Bücher gleichzeitig, meist eins analog und eins als E-Book, weil man das auch so gut nachts lesen kann, wenn jemand anders vielleicht schläft oder weil es leicht mitzunehmen ist. Also lange Zeit war John Irving mein Favorit. Den liebe ich nach wie vor. Ich lese aber auch gerne Peter Prange oder auch Thomas Mann, Paul Auster, Siri Hustvedt, die lese ich alle sehr gerne. Und Marcel Proust habe ich schon, glaube ich, 3-mal gelesen auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Das ist wie so ein Dauerrauschen in meinem Leben, vor allem der erste Band. Den liebe ich. Muss ich immer mal wieder reinlesen, vor allem die ersten paar Seiten. Irgendeins von denen sind blaue Taschenbücher, ne? Irgendeins von denen liegt immer hier bei uns im Haus rum. Und momentan habe ich gerade, weiß ich nicht, ob du das kennst, die Susanne Abel entdeckt und ihren Erfolgsroman Stay Away from Gretchen heißt der.
Nee, sagt mir tatsächlich nichts. Ich schreibe mir das mal auf.
Ein tolles Buch. Da geht es um den Schrecken von Krieg und Vertreibung. Kurz gesagt, und ist aber in eine ganz große, tolle Erzählung eingebunden. Wirklich sehr schön. Und sehr gerne lese ich auch Bücher, wie man sie jetzt in letzter Zeit glücklicherweise häufig findet, wie zum Beispiel die Frauenbücher von Unda Hörner. Kennst du die?
Nee, sagt mir auch leider nichts.
Da gibt es 3 Bücher von ihr, die jeweils über Frauen im Jahr 1919, 1929 und 1939 gehen, also um die Frauenschicksale in diesen Jahren. Und ähnlich geschrieben sind ja auch diese großartigen Buchcollagen von Florian Iljes. Die lese ich auch unheimlich gern.
Schön. Okay, jetzt habe ich tatsächlich 2 Lesetipps, habe ich mir jetzt hier notiert. Die werde ich mir auf jeden Fall nebst deinem eigenen Buch selbstverständlich auch nochmal zu Gemüte führen. Anja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Es hat mir viel Freude bereitet, dich, deine Kunst und auch deine Gedanken näher kennenzulernen. Es hat mir, wie ich, viel Spaß bereitet.
Ich bedanke mich bei dir. Ich habe mich gefreut, dass du mich eingeladen hast.
Sehr gerne. Das war doch ein sehr schönes Interview. Vielen Dank an der Stelle auch an Anja Weinberger, dass sie sich die Zeit genommen hat. Wenn ihr jetzt mehr über Anja Weinberger, über ihre Werke, über ihre Kunst erfahren möchtet, alle Links habe ich in der Folgenbeschreibung für euch notiert. Und ansonsten könnt ihr mich natürlich auch anschreiben, dann teile ich euch die Links gerne. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Dann gibt es wieder ein spannendes Hörspiel. Bis dann, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.